Da sind wir wieder. Grüß Gottle und herzlich willkommen in die Welt aus unserer Podcast-Außenstelle in der Kiste hinter Platz 1 in der Mercedesstraße in Holy Bad Cannstatt zu einer neuen Folge des Brustring-Frauen-Podcasts. Wieder mit dabei sind auch heute der Pascal,
die Heike
und der Daniel, wie ihr hört.
Ja, genau. Gott sei Dank hört er mich. Das sehen andere vielleicht anders, aber ich finde es toll.
So.
Heute freuen wir uns mal wieder, ein Staff-Mitglied begrüßen zu dürfen. Zu Gast bei uns heute die Co-Trainerin der ersten Mannschaft, Theresa Panfil. Willkommen, liebe Theresa. Und nochmal alles, alles Liebe nachträglich zum Geburtstag.
Auch von uns natürlich. Die Heike, einen Glückwunsch.
Heike, du wolltest also doch singen,
Geschenk
oder?
Schon. Das wollte ich, darf, also bitte.
Ah, okay. Okay, also aber ein Geschenk hast du schon gekriegt? Ja, du hast vorsorglich schon alle Tassen entsorgt, weil du jetzt unsere wunderbare, wunderhübsche, wunderschöne Brustringfrauen-Podcast-Tasse als Lieblingstasse mitbekommen hast.
Ja, genau so ist es. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und danke für eure Glückwünsche. Und tatsächlich, so wie du es gesagt hast, die Tasse war das beste Geschenk, was mir jetzt hätte passieren können, weil meine allerliebste Lieblingstasse mir letzte Woche runtergeplumpst ist.
Ja. Okay. Und die hat
Universe
nämlich
schon, regelt ja, halt.
Die wusste, dass eine Konkurrenz kommt und hat dann gesagt, okay, es ist vorbei für mich.
Geh
und
ich lieber, ist dann
runtergesprungen.
Selber, als dass ich gegangen
genau,
wäre.
Genau, dann gehe ich lieber selber. Ich bestimme selber. Ja, Theresa, wie geht's dir?
Sehr, sehr gut geht's mir. Danke der Nachfrage. Ich kann mich aktuell nicht beklagen.
Hört
ich fühle mich
gut an?
Sehr, sehr wohl in Stuttgart. Ich habe mich gut eingelebt. Das Umfeld hat es mir aber auch leicht gemacht. Dementsprechend geht es mir echt gut.
Und ihr müsst wissen, sie liest jetzt gerade nichts ab. Also das ist wirklich von innen heraus kommt das. Und wir haben auch nicht gesagt, dass sie das vorher sagen muss. Kennst du unseren Podcast?
Na klar kenne ich den
Podcast.
Schon sehr oft davon gehört. In die eine oder andere Folge auch schon reingehört. Dementsprechend weiß ich, was auf mich zukommen wird heute.
Und du bist trotzdem da.
Und ich bin freiwillig gekommen.
Das war die Frage aller Fragen. Wobei die Frage aller Fragen kommt ja ganz nachher noch, Heike. Deine Frage aller Fragen kommt ja ganz nachher.
Meine Frage aller Fragen.
Genau. Ja, dann, Theresa, weißt du ja, was jetzt kommt? Wir gehen ganz, ganz tief zurück. Also bei dir noch nicht so tief zurück, wie es bei uns wäre, bei der Heike und bei mir. Ganz tief zurück in die Vergangenheit. Nimm uns mal ein bisschen mit. Wie bist du aufgewachsen? Wo bist du aufgewachsen? Mit wem? Wie war's da? Wie lief's da?
Ja, ich bin sehr behutsam aufgewachsen in einem schönen kleinen Örtchen unweit von Fulda. Tatsächlich ist unser Ort relativ klein, weil unsere Straße, in der wir wohnen, nochmal abgekapselt ist von dem ursprünglichen Ort, sodass wir fast genauso viele Einwohner wie Kühe hinterm Haus haben. Dementsprechend war das sehr, sehr idyllisch. Ihr könnt euch das vorstellen, vorm Haus ein großer Wald, hinterm Haus eine große Wiese mit ungefähr 30 Kühen. Dementsprechend war das sehr, sehr idyllisch, sehr, sehr schön. Ich hatte, glaube ich, ohne mich zu weit aus dem Fenster lehnen zu müssen, eine sehr, sehr wertvolle und fast besondere Kindheit. Bin mit zwei älteren Brüdern und einer älteren Schwester aufgewachsen in unserem Elternhaus, also mit meinen beiden Eltern. Haben in unserer Kindheit sehr viel Zeit draußen in der Natur verbracht. Für uns war immer das Zeichen, wenn die Glocken läuten, dass wir nach Hause müssen. Dementsprechend war das sehr, sehr besonders für uns, weil wir da auch sehr viele Freiheiten hatten, mit unseren Freunden zu spielen, sei es im Wald, im Garten oder sonst wo draußen. Da hat natürlich dann der Fußball auch schon den gewissen Stellenwert gehabt damals. Dementsprechend war das eine sehr, sehr schöne Kindheit, die ich dort hatte. Und in dem gleichen Ort bin ich dann auch dort zur Grundschule gegangen.
Heike, wir brauchen gar nichts mehr fragen. Ja?
Also lass sie doch mal reden jetzt.
Wollt ihr überhaupt noch Fragen stellen heute oder soll ich einfach von vorne bis hinten durchmoderieren?
Wir machen einen Fingerzeig, wenn wir mal kurz was sagen wollen.
Genau.
Nee, genau. Also ich bin dann dort auch in die Grundschule gegangen und bin dann nach der Grundschule auf die weiterführende Schule. Das war dann für uns alle, die dort in dem Dorf groß geworden sind, so der erste große Schritt, weil wir von dort aus mit der Bahn nach Fulda fahren mussten.
Okay.
Jeden Morgen relativ früh und waren dann damit auch auf uns selber gestellt und eigenständig unterwegs. Und das war dann der erste Schritt, wo man auch so ein bisschen erwachsener wurde und raus in die weite Welt durfte.
Okay, und dann warst du im schönen Fulda, mit dem schönen Dom in Fulda, bist du zur Schule gegangen oder weiterführende Schule? Was war das für eine Schule?
Ich bin dann auf eine Realschule gegangen mit anschließendem Gymnasium, also es war eine Schule, sodass ich den großen Vorteil damals hatte. Deshalb habe ich mich auch für diese Schule entschieden, weil viele meiner Freunde damals auf ein Gymnasium gewechselt sind, wo G8 herrschte.
Okay.
Und für mich war es sehr besonders, dass ich trotzdem meine Freizeit behalten möchte und auf eine Schule gegangen bin mit G9. So dass ich mittags immer Freizeit hatte und nach der Schule dann noch Zeit, Fußball zu spielen, was damals schon ein Stellenwert für mich war.
Okay, was waren deine Lieblingsfächer?
Tatsächlich Sport und Mathe.
Okay, und da hast du dann auch Abi gemacht in Mathe und Sport?
Nee, tatsächlich nicht, weil ich meinen Realschulabschluss gemacht habe und dann das 11. Schuljahr noch angefangen habe auf der Schule. Und dann kam mein Wechsel nach Leverkusen, sodass ich auch die Schulform gewechselt bin auf ein Gymnasium, ganz klassisch. Und in Leverkusen herrschte ein anderes Schulsystem als in Hessen, sodass ich die Freiheit hatte, dort ein sehr, sehr schönes Abi zu machen, wofür ich gar nicht so viel lernen musste, weil ich dann im LK Deutsch und Sport hatte und Mathe zusätzlich noch und aber auch Sozialwissenschaften hieß das, glaube ich, dort.
Okay, also hast du in 4 Fächern dann Abi gemacht?
Genau.
Okay, und was war dein Lieblings, außer Fußball, bei dein Lieblingssport im Sport?
Sport im Sport.
Das ist jetzt eine sehr, sehr schwierige Frage, weil ich es geliebt habe und genossen habe, relativ viele Sportarten auszuprobieren.
Okay.
Ich glaube, vor allem im Winter war es Snowboarden.
Okay.
Und im Sommer habe ich irgendwann das Windsurfen gelernt, was mir große Freude gemacht hat.
Cool.
War natürlich jetzt auch ein bisschen abseits vom Alltag, sodass ich fast behaupten würde, dass Radfahren es mir damals schon angetan hatte.
Okay.
Kann man in Leverkusen Windsurfen?
Da
gibt's den Rhein.
Ach da. Okay.
Auf dem Rhein, echt? Kann man auf dem Rhein? Okay. Aber da gibt's relativ viele Seen und so.
Echt?
Ja.
Ich war noch nie in Leverkusen.
Das ist
bei mir stoppt es immer bei Köln.
Ja, aber das ist relativ nah an Köln.
I know.
Ja.
Aber
ich wollte es nur sagen.
Rüber habe ich es noch nicht geschafft. Okay, also dann switchen wir mal kurz in die sportliche Schiene. Du hast jetzt schon Leverkusen erwähnt. Aber ich glaube, fußballerisch gab es ja vor Leverkusen auch schon eine Vergangenheit, oder?
Tatsächlich, ja. Ich habe mit 4 Jahren angefangen, Fußball zu spielen in meinem Heimatverein. Und habe da sehr viel Freude direkt am Anfang entwickelt und einen Ehrgeiz, sodass ich da auch dranbleiben wollte. Es hat auch gut funktioniert. Ich habe mit den Jungs angefangen, Fußball zu spielen und war dann tatsächlich ein bisschen enttäuscht, als ich irgendwann nicht mehr bei den Jungs spielen durfte, sondern dann in eine Frauenmannschaft wechseln
musste. Wann war das dann?
Musste.
Also so lange warst du bei den Heimatvereinen treu?
Nicht ganz. Ich war bis zur C-Jugend meinem Heimatverein treu, bin dann 2 Jahre zur Konkurrenz gewechselt in einen Verein, der damals in der höheren Spielklasse gespielt hat, die mich haben wollten, unterstützen wollten. Und dann bin ich 2 Jahre zu dem anderen Verein gewechselt, um in der höchsten Spielklasse
auch
spielen
dann
zu können. Genau. Mhm. Und bin dann nochmal für ein Jahr zurückgewechselt in meinen Heimatverein und hatte dann dort ein Zweitspielrecht, sodass ich zum einen in meinem Heimatverein gespielt habe und zum anderen in der U17-Bundesliga in Frankfurt. Mhm. Und das hat für mich dann damals schon bedeutet, dass ich natürlich pendeln musste. Frankfurt liegt ungefähr 100 Kilometer südlich von Fulda. Und bin da auch super, super dankbar, dass meine Eltern und auch meine Großeltern mich da so unterstützt haben, weil sie sich immer abgewechselt haben, was die Fahrerei betrifft, weil meine Eltern natürlich auch berufstätig waren und mich da einfach bestmöglich auch unterstützt haben, was meinen fußballerischen Werdegang betrifft, sodass ich da das erste Mal mit einem Zweitspielrecht in eine Mädelsmannschaft kam und dann ab der B-Jugend durfte ich das nicht mehr, sondern musste dann in eine Frauenmannschaft wechseln. Und ab da habe ich dann in Frankfurt beim FFC gespielt.
Okay, erstmal Jugendbundesliga, dann über die zweite Mannschaft Richtung erste Liga.
Korrekt.
Sozusagen. Also wir haben wieder keine Kosten und Mühen gescheut, um im Umfeld versucht zu informieren. Was da schlussendlich rüberkommt ist, und das ist ja das, was wir hier gerade wahrnehmen, über dich so immer fröhlich, immer gute Laune, Stehaufmännchen, Stück weit, Kämpferin. Erklärt jetzt auch ein bisschen so deine Kindheit, glaube ich, oder ist vielleicht ein bisschen eine Erklärung dafür, dass du so in deiner Mitte zu sein scheinst oder auch warst, weil dann kam ja ein bisschen Verletzungspech, wenn man es mal so sagen kann, mit dem du klarkommen musstest, ne?
Ja, ich weiß gar nicht, wo das genau herkommt, dass ich so eine positive Art an mir habe oder Ausstrahlung an mir habe. Tatsächlich bin ich aber sehr bodenständig aufgewachsen und hatte auch immer mit meinen Eltern, meinen Geschwistern oder allgemein meiner Familie ein Umfeld, was immer sehr, sehr positiv war. Und mein Vater hat mir immer wieder in jeglichen Situationen nicht gepredigt, aber immer wieder auch nahegebracht, dass es wichtig ist, egal wann, immer das Positive aus einer Situation rauszuholen, egal wie schlecht es gerade einem geht, gibt es immer überall eine positive Richtung, die man selber einnehmen kann und vor allem auch, dass man selber seines eigenen Glückes Schmiedes ist. Mhm. Und das habe ich mir von Beginn an zu Herzen genommen. Es war natürlich gerade als Kind, es ist ja nie leicht, wenn man irgendwie auch, da hat man ja auch große und kleine Rückschläge, damit umzugehen. Aber es hat mir dann doch immer wieder auch gezeigt, dass wenn ich positiv denke, dass mir dann auch Positives widerfährt und ich letztendlich auch dafür verantwortlich bin, was mein Umfeld betrifft, mein Leben so zu gestalten, dass ich am Ende auch diejenige bin, die glücklich ist, weil ich mache nichts in meinem Leben für andere Leute, dass andere Leute glücklich sind, sondern dass ich überlege, was kann ich dafür tun, dass meine Situation sich so verändert, dass ich am Ende happy bin. Und das wurde mir, glaube ich, früh von meinen Eltern auch so vermittelt, dass ich da selber für verantwortlich bin, positiv zu sein, positiv zu denken. Mach auch gerne mal den ein oder anderen Spruch, sodass ich da, glaube ich, auch ganz gute Auswirkungen auf andere Leute in meinem Umfeld haben kann.
Ja, weil es ist jetzt vielleicht für dich nicht so angenehm oder so, aber ich denke, das spielt schon eine große Rolle in deiner Fußballerkarriere. Neben Nationalmannschaft, die du durchlaufen hast, die U-Nationalmannschaften und so weiter, diese unfassbare Verletzungsmisere bei dir. Nimm uns doch trotzdem vielleicht in der positiven Art da einfach mal mit, wie das so im Rückblick war.
Ja, im Rückblick ziehe ich auch aus dieser Phase natürlich sehr, sehr viele positive Dinge heraus. Ich fange aber vorne an, weil ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich nach Leverkusen gewechselt bin, meine Karriere sehr, sehr, sehr positiv lief oder meine fußballerische Laufbahn, dass mir sehr viel Positives widerfahren ist. Natürlich hatte ich da auch dann immer mal wieder was Kleineres, muskuläre Probleme oder hier mal eine Bänderverletzung, aber nichts, was jetzt wirklich dramatisch schlimm ist, was jeder Sportler, Sportlerin mitnimmt in so einer Zeit. Und bis Leverkusen, du hast es eben angesprochen, durfte ich, angefangen von der Regionalauswahl über die Hessenauswahl, die verschiedenen U-Nationalmannschaften durchlaufen, sind in der U17 das erste Mal Europameister geworden.
Da wollte ich noch fragen, genau. Hast du da zufällig noch eine Mitspielerin, die du jetzt hier wieder getroffen hast?
Ich habe tatsächlich damals mit Jana Spengler zusammengespielt, genau. Und mit Fliege tatsächlich auch in der
Jugend. Aber war die ja in der U17 Europameistermannschaft?
Nee, das nicht, aber ich kannte sie von einer Jugendnationalmannschaft. Ja. Ich muss jetzt lügen, welche es genau war, aber wir kannten uns auf jeden Fall auch schon daher. Und bin dann auch durch die weiteren Nationalmannschaften U17, U19, dann auch zu der U20 gekommen. In der U19 waren wir bei der EM nicht so erfolgreich. Bei der U20 konnten wir uns dann krönen mit dem Weltmeistertitel, was für mich natürlich auch sehr, sehr besonders war. Das war dann auch in der Zeit, wo ich nach Leverkusen gewechselt bin, in eine neue Schulform, in ein anderes Umfeld, weg vom Elternhaus.
Wie alt warst du da?
Da war ich 17, gerade 17 geworden. Und das war für mich dann auch schon der erste große Schritt in meiner Persönlichkeitsentwicklung, weil ich früher immer sehr viel Heimweh hatte und immer sehr gerne zu Hause war. Und deswegen war das für mich dann auch sehr, sehr wertvoll, raus aus dem Elternhaus zu sein, selber im Leben dafür verantwortlich zu sein, was in meinem Umfeld so passiert, eigenorganisiert zu sein. Dementsprechend war das sehr, sehr wertvoll und erfolgreich. Und ich hatte auch in Leverkusen eine mega gute Zeit, habe dann dort auch mein Abi gemacht, habe viele Freunde kennengelernt, die auch heute ein wichtiger Teil in meinem Leben sind. Und habe dann, nachdem ich diese 2 Jahre in Leverkusen verbracht habe, um Bundesliga-Erfahrung zu sammeln, um mich weiterzuentwickeln, dann auch ein Angebot wieder von Frankfurt bekommen. Und für mich war das eine Herzensangelegenheit, weil ich mich in Frankfurt schon immer sehr, sehr wohl gefühlt habe. Wusste, dass es unweit meine Heimat ist, also eigentlich die perfekte Kombination aus beidem. Hatte mit Colin Bell damals einen Trainer, der sehr, sehr erfolgreich war. Hatte in der Mannschaft super viele Mitspielerinnen, die einfach in ihrer Karriere schon sehr, sehr viel erlebt haben, von denen ich viel mitnehmen konnte. Also für mich war das eigentlich so ein absolutes Plus-Ding, dass ich wusste, hey, ich bin jetzt hier nicht, um direkt Stammspielerin zu werden, sondern ich will so viel Erfahrung sammeln wie möglich, wenn ich da mit einer Kerstin Garefrekes,
wollte gerade sagen, kann ich mal ein paar Namen droppen vielleicht.
Genau, Saskia Batusiak, mit einer Nadine Angerer. Also das sind alles Namen, die extrem erfolgreich waren zu der damaligen Zeit. Und ich wollte das als sehr junge Spielerin natürlich mitnehmen und war da damals schon wahnsinnig dankbar dafür, dass ich dieses Angebot bekommen habe, dass ich auch die Möglichkeit vom Verein bekommen habe, mich unter besten Bedingungen auch weiterzuentwickeln, weil der FFC damals natürlich auch der beste Verein in der Frauen-Bundesliga war. Und dementsprechend lief das für mich alles sehr, sehr gut bis zu dem Zeitpunkt. Hab auch eine ordentliche Sommervorbereitung gespielt. Es war natürlich auch alles irgendwie aufregend, aber von mir aus auch eine gute Vorbereitung, auch jetzt in der Retrospektive betrachtet. Und dann ging es los mit meiner Misere. Relativ unerwartet, weil ich auch fit war, weil ich mich gut gefühlt habe im letzten Training vor dem ersten Bundesligaspiel. Das erste Bundesligaspiel wäre gegen Potsdam gewesen. Habe ich ohne Zweikampf, also ohne gegnerische Einwirkung, ist mein Knie zur Seite weggeknickt und ich wusste im Grunde genommen sofort, dass es das sein muss, wovor sich so viele Spielerinnen oder Sportlerinnen fürchten. Und habe mir dann dort das Kreuzband gerissen. Und damit fing im Grunde genommen diese Misere an. Ich hatte damals noch das Glück, dass ich direkt am nächsten Tag auch operiert werden konnte, sodass ich damit den ersten großen Meilenstein hinter mich gebracht habe. Meine erste Reha verlief eigentlich reibungslos, auch sehr, sehr schnell. Jetzt auch wieder im Nachgang betrachtet eigentlich viel, viel zu schnell, weil ich nach 5,5 Monaten schon wieder auf dem Platz stand. Hab dann 2 Wochen trainiert und hab dann von meinem Verein, die ja auch gewillt waren, dass ich wieder so schnell wie möglich auf den Platz zurückkomme, mich fördern wollten. Ich gut trainiert hab in den 2 Wochen, so wie man halt gut trainieren kann, wenn man 5,5 Monate in der Reha war. Aber dennoch habe ich dann nach 2 Wochen die Möglichkeit bekommen, gegen Breiðablik, das ist eine isländische Mannschaft, bei einem Testspiel meine ersten Minuten zu sammeln, durfte auch von Beginn an auf meiner damaligen Lieblingsposition der 10 spielen, weil ich da immer mich sehr wohl gefühlt habe, frei zu sein, mich im Feld bewegen zu dürfen, das Spiel auch mal an mich zu reißen, kreativ zu sein. Und die ersten 44 Minuten waren überragend. Es war geil. Es war mega gut, auf dem Feld zu stehen, mit meiner Mannschaft wieder Fußball zu spielen, das zu machen, was ich so liebe. Und in der 44. Minute, eine Minute vor der Halbzeit, ist es dann leider passiert. Ähnliche Situation wie in dem Training vor 5,5 Monaten auch. Ich habe einen Ball über meinen Standfuß spielen wollen und dabei ist mein Knie einfach weggeknickt. Okay. Ich war einfach schlicht und ergreifend noch nicht bereit dazu oder mein Körper war noch nicht bereit dazu. Und ich wusste es direkt, als ich auf dem Platz lag, als ich das Klackern in meinem Kniegelenk verspürt habe, war das Kreuzband wieder durch.
Das Gleiche direkt wieder.
Genau, das Gleiche wieder. Für mich war es sehr, sehr hart in dem Moment, weil ich natürlich wusste, was auf mich zukommen wird.
Also warst knapp 20 quasi, oder?
Genau, genau. Mit 19 das erste Mal das Kreuzband gerissen, dann mit 20 das zweite Mal, so im April. Es war sogar der 1. April.
Ach nicht.
Also es haben mir meine Freunde erstmal gar nicht abgekauft, weil die gesagt haben, mach keinen Scheiß.
Ach, okay.
Es ist kein April-Scherz.
Über sowas macht man keine Witze.
Richtig. Und ja, dementsprechend zweite Mal Reha, die aber auch gut verlaufen ist. Ich musste dann oder hatte die Möglichkeit, genau zu überlegen, wie ich jetzt vorgehe, welchen Arzt ich wähle, wo ich meine Reha auch machen werde, was mir gut getan hat, um erstmal ein bisschen runterzufahren, erstmal klarzukommen, das Ganze zu verarbeiten und bin dann nach meiner Operation wieder in die Reha gestartet. Die Reha verlief auch da am Anfang wieder positiv. Man geht ja immer davon aus, dass man grob mit diesen 8-9 Monaten rechnet. Und ich war damals aber schon aus meinem ersten Reha-Prozess so reflektiert, dass ich wusste, hey, für dich kommt es jetzt eigentlich darauf an, dass du die Zeiten der Reha so positiv gestaltest, wie es geht. Weil so eine Reha einfach auch sehr, sehr mühsam, sehr, sehr anstrengend sein kann. Man viel mit sich selber beschäftigt ist, man ist komplett auf sich selber gestellt. Man wird plötzlich vom Mannschaftssportler zum Individualsportler letztendlich. Und ich habe aus der ersten Reha mitgenommen, weil ich da sehr, sehr stringent war in der Art und Weise, wie ich die Reha gestaltet habe. Aber also ganz oft oder durchweg auf meine Ernährung geachtet habe, versucht habe, nicht wirklich viel Alkohol zu trinken oder kaum Alkohol zu trinken, jeden Tag in diese Reha zu gehen. Und habe aber gemerkt, das tut mir irgendwann vom Kopf her nicht gut. Ich brauche eine Leichtigkeit. Ich muss die Reha so gestalten, dass ich Freude im Leben habe, Freude mit meinen Freunden habe, Freude mit meiner Familie habe. Man hat plötzlich ein Wochenende, was man vorher ja nicht hat. Und das habe ich dann versucht, im zweiten Reha-Prozess gerade am Anfang auch ein Stück weit zu genießen, wobei ich trotzdem auch fokussiert war. Und in dieser Reha kam dann leider eins zum anderen. Ich weiß tatsächlich nicht, woran es lag. Manchmal sind die körperlichen Voraussetzungen so oder halt auch nicht so, dass sie nicht optimal sind, sodass ich in der Reha mir schon nach 6 Monaten den Innenmeniskus wiedergerissen habe. Mhm. Der wurde operiert, also mitgenäht. Und das war dann der nächste Rückschlag, weil ich in der Reha dann wieder erneut operiert werden musste. Das heißt, das war dann schon meine dritte OP in diesem Kniegelenk. Und dann dachte ich wieder, es geht wieder bergauf. Ich durfte die ersten Schritte auf dem Laufband wieder machen. Also es sind ja immer so Steps, die man macht vom ersten Schritt über das erste Mal Laufband, über die ersten Intervalle. Also es sind ja immer wieder so Steps, die man eingeht, an denen man sich immer wieder hochzieht. Und gleichzeitig setzte bei mir dann ein Schmerz im Kniegelenk ein, der irgendwie nicht mehr weggehen wollte. Und keiner so genau wusste, wo der herkommt, was die Ursache des Ganzen ist, sodass ich dann auch verschiedene Ärzte, verschiedene Spezialisten in Deutschland durch hatte. Und viel versucht habe. Es folgten dann noch 3 Operationen an dem Knie, weil immer wieder gesucht wurde, woran könnte es liegen. Und ja, am Ende versprach die letzte Operation dann Erfolge, sodass ich mehr und mehr wieder Krafttraining machen konnte, mehr und mehr laufen gehen konnte, wieder Platztraining machen konnte. In meiner Reha das große Privileg hatte, dass die Reha-Sportler, Reha-Trainer mit mir auf den Trainingsplatz gehen konnten. Ich habe damals lustigerweise mit Alex Meyer zusammen trainiert. Der war mit mir in der Reha, die Eintracht Frankfurt-Legende, die, glaube ich, jeder in Deutschland kennt. Und das hat es natürlich mir dann auch wieder leicht gemacht, wenn ich gerade auch in der Reha so ein Umfeld habe, wo ich viele Personen kennengelernt habe, die heute auch zu meinem Freundeskreis zählen, die es mir leicht gemacht haben, jeden Tag in die Reha zu gehen. Und ich dann auch wieder Fuß fassen konnte im Fußball und dann tatsächlich auch nach, ich meine, 1034 Tagen im Trainingslager meine ersten Schritte wieder bei einem echten Fußballspiel.
Mach mal kurz ausrechnen, du Mathehirn.
3 Jahre.
Ja. So. Ungefähr.
Ungefähr.
Schon krass, ja.
Wahnsinn.
Und
Wahnsinn.
Dann?
Wie war das Gefühl, als du das erste Mal Stollen anzogen hast und dann auf den Platz gegangen bist?
Es war Wahnsinn. Es ist unbeschreiblich. Ich stand am Platzrand, hab nicht mehr innehalten können. Die Tränen liefen mir. Das Besondere war, dass viele Spielerinnen, die auf dem Platz standen oder auch auf der Ersatzbank saßen, denen ging es genauso, weil sie ja diesen Prozess auch mit mir durchlebt haben, den ersten Kreuzbandriss teilweise mitbekommen haben, den zweiten Kreuzbandriss mitbekommen haben, das Leid, was mir immer wieder erfahren ist, mitbekommen haben, sodass es ein sehr ergreifender Moment war, nicht nur für mich, sondern auch für das gesamte Umfeld.
Ich glaube, das Spiel habe ich sogar gesehen im Fernsehen. Gegen wen war das?
Das war in Portugal.
Aha.
Gegen den Verein kann ich gerade gar nicht mehr genau nennen.
Ah, dann meine ich vielleicht ein Bundesligaspiel eher, ja.
Genau, mein erstes Bundesligaspiel war dann im März, meine ich. Und das wurde im Fernsehen übertragen. Ja. Da habe ich ein paar Minuten bekommen und das war für mich auch wieder...
Und das war dann ja auch für den Kommentator, glaube ich, sehr wichtig, das auch mehrfach zu betonen, hat er auch gemacht. Deswegen warst du mir von Anfang an hier ein Begriff, das... habe ich leider damit in Verbindung gebracht. Ja.
Ja.
Ein Mädel, das nach 1000 und wie vielen Tagen jetzt genau
1200.
Jetzt zurückkommt. Ja,
ja, tatsächlich. Wahnsinn. Es war sehr, sehr besonders und mir hat das auch in der Reha gezeigt, was es für ein Privileg ist, in der Mannschaft zu spielen, Bundesliga spielen zu dürfen, das machen zu dürfen, was einem Spaß macht, was schon immer einem von einem selber die Leidenschaft bedeutete, den Ehrgeiz auf den Platz zu bringen und irgendwie auch all diese Tränen, diesen Schweiß, den man in diesen Sport reinsetzt, all diese Nieder- oder Rückschläge, die man auch im Sport erlebt, dass es die absolut wert sind, dafür auch durch die Hölle zu gehen sozusagen und am Ende auch wieder das zu machen, was einen so erfüllt.
Okay, und wie ging es dann weiter?
Dann habe ich meine ersten Gehversuche wieder im Fußball gewagt, durfte dann in der Sommervorbereitung wieder komplett einsteigen. Das war für mich natürlich dann auch besonders, einfach mal wieder eine komplette Vorbereitung mitzumachen.
Ganz normal
mit
trainieren.
Einer Mannschaft.
Alles noch in Frankfurt.
Den ganz normalen Spieltrainingsrhythmus auch wieder drin zu haben, weil für mich jede Minute auf dem Platz wertvoll war, weil ich wusste, dass ich 4 Jahre lang keine Minute hatte und dementsprechend habe ich da aus jeder Trainingseinheit, aus jeder Spielminute auch wieder was mitgenommen, was für mich wahnsinnig besonders war. Und konnte dann auch in dieser Saison, damals noch mit dem ersten FFC Frankfurt, viele Spielminuten sammeln.
Hieß der Trainer dann immer noch Colin Bell?
Der Trainer hieß dann mittlerweile Nico Anautis. Ja. Genau, den kannte ich aber auch noch aus meinen vorherigen Zeiten. Mhm. Und
ja, ist auch so ein Frankfurter Urgestein.
Korrekt.
Grüße, Nico. kenn uns auch.
Genau, der ist heute noch dort.
Jahre, ja.
Genau. Sehr, sehr guter Trainer. Mhm. Und unter ihm durfte ich dann wieder Fuß fassen in der Bundesliga. Hatte dort aber auch dann schon immer wieder die kleinen muskulären Problemchen. Leider an meinem ledierten Knie, weil ich dann doch eine Disbalance davongetragen habe durch die vielen Knieoperationen, durch die Sehnenentnahme im hinteren Oberschenkel und im vorderen Oberschenkel. Das geht dann an einem auch nicht so spurlos vorbei. Und habe ich dann aber auch immer wieder zurückgekämpft. Natürlich Rückschläge, da ich es auch aus meiner Reha-Zeit kannte, haben die langfristig was mit mir gemacht, weil das dann immer schwieriger wurde, auch vom Kopf her zu wissen, scheiß jetzt, warum funktioniert mein Körper nicht so, wie er soll? Und ich will doch und ich tue doch alles. Und ich war damals, habe ich wirklich alles probiert über Osteopathen, Ernährung, Heilpraktiker, um einfach optimal auch fit zu sein. Und hatte dann in dem Sommer drauf, als dann der erste FFC Frankfurt zur Eintracht fusioniert ist, eine super Vorbereitung, die mir großen Spaß gemacht hat. Ich habe die Euphorie mitgenommen, auch jetzt unter dem Adler oder mit dem Adler auf der Brust Fußball zu spielen und durfte dann auch nach einer guten Vorbereitung die ersten Bundesligaspiele machen. Ich glaube, die ersten 6 Spiele habe ich entweder von Beginn an gespielt oder wurde dann eingewechselt. Das war immer so ein Switch. Nico hat das ganz gut hinbekommen, das auch die Belastung gut zu steuern für mich. Und dann hatte ich leider im Herbst wieder muskuläre Probleme, was wieder ein großer Rückschlag für mich war, weil ich einen Muskelfaserriss hatte im Oberschenkel und damit ging eigentlich so diese Misere, die angefangen hatte mit dem Kreuzbandriss, immer weiter. Und ich hatte immer wieder größere und kleinere Probleme, hatte auch mit meinem Kniegelenk immer mal wieder Probleme, Reizungen im Kniegelenk, was es mir schwer gemacht hat, dann auch immer wieder Vollgas zu geben, weil ich aus meinem Rhythmus rausgeworfen wurde, weil mein Körper immer wieder gesagt hat, ich kann das nicht, ich will das nicht, du musst Pause machen. Der hat da ganz viel mit mir gesprochen, immer wieder Signale gesendet. Und nichtsdestotrotz wusste ich kann das und ich kann Fußball spielen und ich weiß, dass ich mich durchsetzen kann, auch in der Bundesliga, und habe mich so gefühlt, dass ich vielleicht auch mal einfach einen Tapetenwechsel brauche. Ich habe mit Frankfurt auch immer die Reha verbunden, diesen Reha-Prozess verbunden, die vielen Abende, die vielen Abende, die ich geweint habe zu Hause alleine, die schwer waren, habe ich immer auch wieder mit Frankfurt verbunden, und dementsprechend dachte ich mir, vielleicht tut's mir ganz gut, einmal den Verein zu wechseln, um neuen Schwung zu bekommen, und bin dann in dem Sommer drauf nach Bremen gewechselt. Das war dann 2021 und hatte dann dort die Möglichkeit, auch wieder unter ganz neuen Bedingungen zu trainieren. Im Prinzip war ich dann wieder eine Spielerin, die nicht reduziert wurde auf 2 Kreuzbandrisse und 4 Jahre Reha, sondern ich war eine Spielerin wie jede andere auch. Und nichtsdestotrotz habe ich mir dann dort in der Vorbereitung den Meniskus im anderen Knie gerissen, sodass ich wieder wusste, was auf mich zukommt, wieder eine Reha auf mich zukommt. Und das hat mir dann am Ende immer schwieriger gemacht, in meinem Kopf klar zu bleiben, mental stark zu bleiben, positiv zu bleiben und aus jeder schwierigen Situation auch das Positive rauszuziehen, sodass es für mich dann auch immer schwieriger wurde, daran zu glauben, dass das alles nochmal wird. Und ich dann viel reflektierter auch war, natürlich dann auch durch die Reha, durch diese Persönlichkeitsentwicklung, die ich durchlebt habe, auch kennengelernt habe, was das Leben noch so zu bietet, und gewusst habe, hey, da steckt auch jemand anderes in dir drin, außer die Fußballerin, auf die du seit Jahren reduziert wirst oder über die du dich auch definierst. Und am Ende war es dann auch ein sehr, sehr schwieriger Prozess für mich. Ich habe mit einer Sportpsychologin zusammengearbeitet, die für mich sehr, sehr wertvoll war, mit der ich den Weg gemeinsam durchgegangen bin und durch die ich dann am Ende auch den Mut hatte zu sagen, ich treffe eine Entscheidung für mich, ich treffe eine Entscheidung für meinen Körper und meinen Geist und brauche Abstand vom Sport und kann das so nicht mehr. Mein Kniegelenk ist leider nicht mehr das, was es mal war. Mein rechtes Bein ist leider nicht mehr das, was es mal war. Ich kann dem Leistungssport auf diesem Niveau leider nicht mehr gerecht werden. Und habe dann für mich diesen Schritt, der eine extreme Überwindung gekostet hat, weil ich einfach jahrelang die Spielerin war, die mich auch in der Persönlichkeit weiterentwickelt hat. Ich habe für den Sport gelebt. Das war meine größte Leidenschaft. Und wenn sowas wegbricht, weiß man erstmal nicht, wo geht's für mich hin, wo geht die Reise hin. Ich hatte Angst, in ein Loch zu fallen. Ich wusste nicht, wie es weitergeht, und das war dann ein sehr schwieriger Schritt, und gleichzeitig hat es für mich sehr viel Mut bedeutet, worauf ich auch heute sehr, sehr stolz bin, weil ich mich für mich entschieden habe und wusste, dass der Schritt genau der richtige ist, auch wieder zu Leichtigkeit im Leben.
Vielleicht auch ein Stück weit Befreiung dann so, als es dann raus war so?
Genau, sehr befreiend. Als ich den Social Media Post verfasst habe, fließt natürlich immer noch die ein oder andere Träne oder sehr viele Tränen, weil ich wusste, jetzt schließt sich damit auch irgendwie ein Kapitel. Aber ich eröffne mir selber die Möglichkeit, ein neues Kapitel in meinem Buch zu öffnen und nicht die ganze Zeit an dieser Seite festzuhalten, wo
wieder
ich so sehr
genau.
wo ich auch so sehr gehofft habe, dass es irgendwann wieder funktioniert. Und das Umblättern in das nächste Kapitel, wo man auf eine leere Seite trifft,
ja,
ist unglaublich schwierig. Aber trotzdem war das sehr, sehr befreiend tatsächlich.
Mhm. Kann ich mir gut
vorstellen. Du selber dann beschreiben kannst.
Korrekt, ich bin wieder auch da meines eigenen Glückes Schmiedes und werde mein Leben so gestalten, dass ich happy bin. Und das war für mich dann am Ende auch der Grund zu sagen, ich treffe natürlich eine Entscheidung und treffe gleichzeitig auch eine Entscheidung gegen etwas anderes, aber gleichzeitig eine Entscheidung für mich und für mein Leben. Und
für
dementsprechend
einfach,
war das sehr, sehr positiv.
Ja, das ist halt immer dieser alte Spruch, wenn eine Türe zugeht, gehen neue Türen auf. Man muss halt durchgehen. Ne?
Ja.
Das ist halt das, was man dann noch schon selber machen muss.
Und das ist genau das. Also ich habe irgendwann mal eine Studie gelesen, was wirklich richtig gute Sportler von Spitzenathleten unterscheidet, nämlich das Mindset in der Niederlage. Eben dann doch die positiven Seiten zu sehen und zu sagen, ich klopf, das zu sehen und zu sagen, ich ziehe das Positive draus. Und das ist genau der Unterschied, wie gesagt, zwischen sehr, sehr guten Sportlern und Spitzenathleten oder den Leuten, die da halt sehr, sehr gut sind. Ja, wie sind die ersten Zeilen denn dann gewesen in dem neuen Blatt? Auf dem neuen Blatt, auf dem weißen Blatt?
Tatsächlich kann man da erstmal so einen dicken schwarzen Block einstellen, weil ich erstmal in ein Loch gefallen bin, was aber, glaube ich, auch sehr verständlich ist in so einer Zeit. Gerade wenn man 25 Jahre oder 20 Jahre, je nachdem, das macht, was einem so viel Freude macht und ich sehr, sehr viel erleben durfte in dieser Zeit, wofür ich unglaublich dankbar bin, was ein Riesenprivileg ist für jede Person, die Fußball spielen darf, die auch Erfahrungen in der Nationalmannschaft sammeln darf, die den Adler auf der Brust trägt. Das ist was ganz, ganz Besonderes. Und ich musste das Ganze auch erstmal verarbeiten für mich. Und dementsprechend bin ich schon in ein Loch gefallen und habe lange gebraucht, um wieder etwas greifen zu können. Ich hatte dann ein Praktikum beim DFB, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, um auch dort erste Erfahrungen zu sammeln. Ich hatte während meiner fußballerischen Laufbahn ein Bachelorstudium im Sportmanagement absolviert, erfolgreich abgeschlossen und durfte dann beim DFB auch in diesem Bereich die ersten Erfahrungen sammeln, was sehr, sehr wertvoll war. Und dann habe ich aber auch da gemerkt, irgendwie brauche ich erstmal Abstand vom Fußball. Ich kann mich und will mich gerade auch gar nicht mehr mit dem Fußball beschäftigen. Ich will eigentlich gar keinen Fußball gucken. Ich will davon eigentlich gar nichts hören, weil ich schaue ja dann den Spielerinnen und Spielern zu, die genau das machen, was ich eigentlich machen möchte. Und dementsprechend habe ich dann erkannt, ich brauche Abstand von dem Ganzen und hatte dann durch Zufall einen Praktikumsplatz bei Red Bull bekommen im Athletenmarketing, was unglaublich wertvoll für mich war, unglaublich bereichernd war, weil ich sehr, sehr viele verschiedene Sportler kennengelernt habe aus sehr, sehr vielen verschiedenen Sportarten, die wir als Fußballer gar nicht auf dem Schirm haben. Sei es BMX, Surfen, Kiten, Parkourlaufen, sonstig, also alle Randsportarten sozusagen, beziehungsweise Core-Sportarten, wie man bei Red Bull sagt. Und das war wahnsinnig bereichernd, auch in dem Marketingbereich einzutauchen und auch so eine Weitsicht zu bekommen, was das Leben betrifft, weil das Leben sehr, sehr wertvoll ist und sehr, sehr viel auch zu bieten hat. Und ich habe dann in dieser Zeit auch wieder Lebensfreude für mich gewonnen, habe viele verschiedene Sportarten auch ausprobiert, habe das Wandern unter anderem für mich entdeckt. Wahnsinnig besonders tatsächlich. Und ja, konnte mich dann auch wieder finden und hatte dann durch Red Bull auch die Möglichkeit, weiter in das Berufsleben einzusteigen und habe dann durch sie ein festes Jobangebot bei RB Leipzig bekommen, war Projekt Managerin sozusagen für alle Red Bull-relevanten Themen bei RB Leipzig und durfte jetzt beides kombinieren sozusagen. Mhm. Also einmal die Marketing-Perspektive, die Management-Perspektive, aber auch dann wieder mehr in den Fußball einzusteigen. Und das war wieder eine sehr, sehr besondere und bereichernde Zeit für mich. Wieder in eine andere Stadt, wieder ein neues Umfeld, aber ich bin da auch sehr, sehr offen, weil ich sage, dass man im Leben auch nur so viel für sich reflektieren kann oder so viel für sich mitnehmen kann, wenn man auch offen dafür ist und wenn man Erfahrungen sammelt. Und dementsprechend war ich da auch immer sehr offen, auch die Städte zu wechseln.
Wobei Leipzig auch seine schönen Seiten hat, ne? Also
wunderschöne Stadt, tatsächlich, Stadt, ja.
Genau.
München hat mir auch sehr gut gefallen bei Red Bull.
Ach, das war dann in München.
Genau, dementsprechend München hat es mir von Anfang an sehr angetan gehabt. Und Leipzig war auch eine echt
also
tolle
Stadt.
Also
wenn man es mal mit Leverkusen vergleicht. Wobei ich habe gesagt, ich war noch
du
nie in Leverkusen,
dich ja nicht
aber
aus, gell?
Ich behaupte es jetzt einfach mal so.
Aber es ist nicht weit von Köln entfernt,
ja.
Von daher.
Düsseldorf auch nicht.
Düsseldorf auch nicht, ja. Gut, wobei da gibt es dieses Altbier, das ist hat jedermanns.
Ja. Okay.
Ja, und dann bist du in Leipzig und machst Sportmanagement und...
Was macht als Leipzig bei Rasenballsport?
genau.
Korrekt, so macht.
Genau, Sportmanagement. Mhm. Und wie ging es dann da weiter?
Ja, ich habe Fuß gefasst in dieser Branche, hatte sehr viele positive Erlebnisse, sehr viele tolle Menschen und bereichernde Menschen kennengelernt. Und habe dann für mich aber irgendwie gemerkt, dass ich nicht ganz glücklich bin. Und da ich als Sportlerin ja schon früh gelernt habe, mich zu reflektieren, zu überlegen, was ist mir wichtig in meinem Leben und dann auch natürlich durch diese Verletzungen mir einen Wertekanon angeeignet habe, wo ich wusste, das sind Werte, die mir ganz wichtig sind im Leben, die brauche ich, um Kraft zu tanken, um auch mit meinem Umfeld positiv umgehen zu können, um auch meine positive Ausstrahlung auf andere abzugeben, habe ich gemerkt, dass mir irgendwie gerade in dem Job ein bisschen mehr Kraft gezogen wird, als ich Kraft geben kann und oder auch Kraft bekomme und habe dann für mich erkannt, dass ich irgendwie nochmal was anderes brauche, um nochmal meinen Horizont zu erweitern und hatte dann überlegt, und mich dann auch dafür beworben, noch ein Masterstudium zu machen, auch im Bereich des Sportmanagements, um auch dort nochmal die Möglichkeit zu haben, mich weiterzuentwickeln, um den höchsten Bildungsabschluss in Deutschland zu erlangen und vor allem da aber auch nochmal meinen Horizont zu erweitern, um zu erkennen, hey, was gibt's denn da über diesen Tellerrand noch hinaus, was mich vielleicht interessiert, wo ich mich bestmöglich einbringen kann, wo ich mich auch einbringen kann mit meiner Sportlerkarriere und wollte das Studium dann starten. Ich hatte tatsächlich auch schon eine Wohnung in Bayreuth. Hab da mit meinem Sack und Pack nämlich schon gelebt. Zwar nur eine Woche, aber immerhin. Denn dann meldete sich Sascha Klaas bei mir und dann
in Bayreuth
nahm das Ganze einen ganz anderen Lauf.
Okay, aber deine Trainerlizenz hattest du ja vorher schon gemacht.
Genau, meine Trainerlizenz habe ich genauso wie auch mein Studium damals parallel zu meiner Sportlerkarriere gemacht, beziehungsweise parallel zu meiner Reha.
Schon was vergessen, gell?
Ich habe nichts, ich habe es nicht vergessen, ich wollte es jetzt bloß nicht irgendwie, genau. Running Gag ist immer, wenn die Leute irgendwas studiert haben, was die Bachelor-Thesis war. Was war das bei dir?
Bei mir war es Controlling im Profifußball.
Oh, okay.
Und ich habe eine Umfrage unter den Bundesligisten, also erste, zweite und dritte, also erste, zweite Bundesliga und dritte Liga gemacht, wie die dort das Controlling und in welcher Form die das Controlling im Unternehmen etabliert haben. Weil man ja mittlerweile bei Fußballvereinen auch von Unternehmen spricht, weil die mit so vielen Geldern handeln, dass mich das damals sehr interessiert hat.
Okay, und was war das Ergebnis? Heterogen.
Tatsächlich war das Ergebnis nicht sehr aussagekräftig, aber ich glaube, das ist in jeder Bachelorarbeit der Fall. Aber es war sehr bemerkenswert, dass vor allem die kleineren Vereine, von denen ich jetzt keine Namen nenne, noch kein Controlling-System zur damaligen Zeit so etabliert haben, dass es ein Mehrwert war für das Unternehmen.
Okay.
Und das fand ich schon sehr besonders, wenn man überlegt, wie viel Geld da fließt oder welche Summen dort fließen. Und dementsprechend war das natürlich eine Bachelorarbeit, die ich geschrieben habe, aber letztendlich hat das für unsere Gesellschaft keinen Einfluss.
Keine Relevanz. Schade.
Okay, und dann hast du gesagt, aber wie hart war jetzt die Entscheidung zu sagen, boah, ich mache jetzt doch nicht einen Master, sondern ich...
Warte mal, ich möchte mal wissen, was der Sascha da so gesagt hat an dem Anruf da.
Ja, das ist ja verbunden mit dem.
Ach so.
Was war das bessere
Ergebnis? Ja, also, sieht man ja jetzt. Ja?
Also wie hart war das oder mit was für Argumenten ist der ja, Sascha so gekommen? Nämlich. Das wollte ich gerade sagen. Ja, du musst lässt mich ja nicht ausreden.
Doch, jetzt
weißt?
Mach mal.
Leute, nicht streiten hier.
Mach mal.
Pascal, mach mal aus.
Pascal, setz dich mal dazwischen, bitte.
Immer das Gleiche mit denen.
Jetzt fliegen hier schon Flaschen umher.
Ja, genau.
Das ist immer so hier.
Ja. Ja, Stimmung. Genau.
Ja, es war tatsächlich, also erstmal war die Entscheidung wieder in Leipzig zu sagen, ich entscheide mich jetzt für mich und ich will nochmal meinen Horizont erweitern, war schon sehr, sehr schwer. Das heißt, ich war schon sehr happy, als ich diese Entscheidung getroffen habe, hatte den Studienplatz, hatte in Bayreuth eine Wohnung. Ich habe mich riesig gefreut auf den Weg, den ich jetzt gehen darf. Und dann kam der Anruf von Sascha und gleichzeitig wusste ich tief im Inneren...
War die Nummer noch eingespeichert? Konntest du gleich sehen, wer das ist?
Korrekt. Tatsächlich hatte Sascha noch meine Nummer. Ich hatte noch Saschas Nummer, weil wir uns ja auch in Frankfurt schon über den Weg gelaufen sind, in der Bundesliga immer über den Weg gelaufen sind und auch nach meiner Karriere Kontakt miteinander hatten. Und dementsprechend kam der Anruf sehr überraschend für mich und gleichzeitig hatte ich so einen kleinen Sprung im Herzen, weil ich wusste, hey, Fußball ist meine größte Leidenschaft schon immer gewesen. Und jetzt kommt Sascha auf mich zu, erzählt von diesem tollen Projekt hier in Stuttgart und ich höre mir das auf jeden Fall mal an. Zu dem Zeitpunkt des Telefonates musste ich ja erstmal gar keine Entscheidung treffen. Das war für mich dann wieder so eine gewisse Erleichterung, sodass wir dann die Gespräche aufgenommen haben und ich dann relativ schnell gemerkt habe, wow, dieser Club hat es mir total angetan und das Projekt hat es mir total angetan und ich spüre von Anfang an ein Vertrauen und eine Wertschätzung und würde das gerne ausprobieren. Und dann war die Entscheidung für mich relativ leicht zu sagen, hey, ich kann nur dann auch eine Entscheidung treffen, wenn ich was ausprobiere. Und dementsprechend habe ich dann den Mut auch wieder gehabt zu sagen, nee, ich gehe jetzt aus dem Umfeld, was ich mir gerade versuche aufzubauen, wieder raus und gehe den nächsten Schritt. Ich habe meine B-Lizenz nicht ohne Grund gemacht und will in diesen Bereich eintauchen und dementsprechend war das für mich dann relativ leicht, diese Entscheidung zu treffen, wieder an den Fußball zurückzukehren.
Aber hast du davor schon als Trainerin auch gearbeitet?
Tatsächlich nicht in der Form, außer dass wir auch in Frankfurt immer mal wieder Ferienfußballschulen hatten, wo ich immer mal wieder dabei war, aber konnte natürlich in meiner aktiven Karriere nicht irgendwo eine Mannschaft trainieren, weil sich das zeitlich einfach nicht ausging. Wusste aber schon immer, dass ich gerne mit Sportlerinnen oder auch Sportlern zusammenarbeiten möchte, um auch meine Erfahrungen mitzugeben, um auch mein Wissen mitzugeben, aber auch das mitzugeben, was mir als Sportler auch immer wichtig war, zu sagen, hey, ihr seid alles Menschen und ich will euch auch gerne in eurer Persönlichkeitsentwicklung weiterhelfen. Und das sind dann auch Kriterien für mich, die auch meinen Antrieb bedeuten, Trainerin zu sein. Nicht nur die Leidenschaft zum Sport, nicht nur Erfolg im Sport haben zu wollen, sondern vor allem auch ein Umfeld aufzubauen, was auf Wertschätzung und Vertrauen fußt. Mhm. Und dementsprechend bin ich sehr, sehr happy hier.
Okay, und ich habe irgendwo mal gelesen, dass du schon früher dem VfB immer wieder die Daumen gedrückt hast.
Tatsächlich, ja.
Ja.
Jetzt raus damit.
Der VfB war tatsächlich mein erster...
Also Nico Arnautis hört jetzt kurz
erster
weg.
Erster Lieblingsclub damals. Ich war Riesenfan von Kakao und...
Kakao saß auch schon mal genau auf diesem Stuhl und hat mit uns geredet. War wirklich... ich kann das... Nachdem wir gesprochen haben, kann ich das mit Kakao auch sehr gut nochmal nachvollziehen, weil er im persönlichen Umgang wirklich ein ganz besonderer Mensch ist. Also jetzt nicht nur auf dem Platz, sondern ein sehr wertschätzender, sehr bodenständiger, freundlicher, liebevoller, also großes Herz, das siehst du gleich, der jeden ernst nimmt, also der jetzt nicht reinkommt und sagt, hallo, ich bin Kakao und
was wollt ihr hier eigentlich von mir,
sondern also das kann ich nur, also kann ich nur nochmal sagen, da ist auch sehr viel, also du hast ihn sicherlich hier ja auch kennengelernt. Aber
kennen und lieben gelernt.
Ja,
nicht nur das, tatsächlich okay. war ja. Kakao zwischenzeitlich mein Berater, weil mein Berater damals... von Corona relativ stark erwischt wurde tatsächlich. Okay. Und Kakao hatte mit ihm damals schon zusammengearbeitet und ist dann eingesprungen für ihn. Und Kakao hat damals meinen Vertrag in Bremen mit mir abgeschlossen. Dementsprechend hatte ich da schon eine sehr, sehr enge Verbindung mit Kakao und habe diese besondere Persönlichkeit schon früh kennengelernt und schätzen gelernt tatsächlich. Okay. Und dementsprechend haben wir da auch eine echt tolle Verbindung. Und umso schöner ist es, dass er auch hier bei meiner Vertragsunterzeichnung mit vor Ort war und mich sozusagen überrascht hatte. Das hatte Lisa damals.
Das ist ja nett.
Lisa hatte das damals organisiert, dass er dann auch dort ist, und dementsprechend war das dann nochmal mehr besonders für mich.
Super, also warst du ein kleiner VfB-Fan?
Korrekt, und ich muss jetzt noch sagen, also Kevin Kurani war damals der erste Name, der auf meinem Trikot damals prangte.
Ah.
Konntest du da auch hier manchmal ins Stadion kommen, oder?
Ich war tatsächlich zweimal im Stadion, aber ich war da natürlich noch ein Stöpsel, ja, also relativ
so weit weg
klein.
Vielleicht halt
also
auch
klein bin ich immer noch, aber ja, okay. Jung.
Ja.
Genau.
Ja, und jetzt bist du nach Stuttgart gekommen, zum VfB, zu dem großen VfB, nach Holy Bad Cannstatt. Und was ist hier so dein Job? Also es gibt ja viele Trainer, es gibt einen Heiko, es gibt einen Ersin, es gibt
Miri,
einen Desmond, alle möglichen. Wie ist da so die Aufteilung? Also man sieht das, oder man... Wir als wenn wir hinter euch stehen als Stadionsprecher, sehen wir, dass du immer mit dem Heiko so und so und so taktische, also wir hören es natürlich nicht, also wir hören es vielleicht schon manchmal, aber nein, und was ist dein Job da?
Also erstmal als Tipp, steck dem Heiko doch mal ein Mikrofon an. Das wäre doch mal spannend, also mitzuerleben, was er alles so von sich gibt.
Das ist sehr spannend auch, wenn wir haben ja die letzte Saison schon als Stadionsprecher in der Hafenbahnstraße mitgemacht. Also es war schon sehr spannend, was er da manchmal von sich gegeben hat.
Ja. Nee, ich finde es auch spannend neben ihm tatsächlich. Aber tatsächlich, klar, ihr habt es eben angesprochen, wir sind ein großes Team. Wir sind aber auch ein wahnsinnig cooles Team, muss man auch dazu sagen, das vorweg. Und bei mir ist das Aufgabenfeld so, dass ich Heiko im Trainingsalltag unterstütze. Das heißt, wir planen die Einheiten zusammen. Ich übernehme das Warm-up, alles, was rund um Koordination, technische Inhalte betrifft, sei es Ballern und Mitnahme, Torabschluss, Passspiel und so weiter, aber dann auch in taktischer Hinsicht, dass wir Trainingseinheiten so gestalten, dass ich dann auch teilweise meine eigene Gruppe habe oder wie die Mannschaft aufteilen und taktische Schwerpunkte legen und ihn dann natürlich auch bestmöglich unterstütze und gleichzeitig dann natürlich auch im Spielalltag, gerade was die taktische Ausrichtung betrifft, aber dann auch das Warm-up der Mannschaft allgemein, dort einfach bestmöglich unterstütze und dann auch nach dem Spiel in der Videoanalyse mit Heiko zusammen das ganze Spiel analysiere, individual taktisch unterwegs bin, also da dann auch Feedback an die Spielerinnen geben kann und dann gleichzeitig auch Potenzialtrainings durchzuführen, um Spielerinnen weiterzuentwickeln, um an den Schwächen zu arbeiten, aber auch die Stärken dann weiter zu forcieren.
Und wie ist das jetzt zum Beispiel, ich meine, wir haben jetzt ein paar auch wieder verletzte Spielerinnen, die Hanna, die Kiki,
Anja,
ja, die Jillian.
Jill ist gerade verletzt,
genau. An der Schulter.
Kiki.
Habe ich schon gesagt.
Überhört. Was hast du gesagt?
Kiki, habe ich gesagt.
Hab ich überhört. Entschuldigen Sie.
Das macht nichts. Ist bei dir dann so, nicht das Bedürfnis, aber denkst du dann, ach, jetzt muss ich mal zu den Mädels gehen, weil ich weiß ganz genau, was die gerade durchmachen und muss mit denen mal ein bisschen reden, oder wie siehst du dich da in solchen Situationen? Hast du da ein größeres Bedürfnis, mit denen dann zu reden, oder machen das andere Leute dann?
Ich habe auf jeden Fall ein großes Bedürfnis, gerade auch mit verletzten Spielerinnen zu sprechen. Ja. Es ist aber auch immer wieder persönlichkeitsabhängig, weil jede Spielerin anders durch so einen Reha-Prozess geht. Und die eine Spielerin sagt, ich brauche eher meine Scheuklappen, die ich mir aufsetze und muss komplett fokussiert sein. Und andere Spielerinnen, die dann auch ein bisschen offener sind. Ja. Und dementsprechend versuche ich da immer mit einem Fingerspitzengefühl an das Ganze ranzugehen, weil man natürlich auch verstehen muss, dass jetzt ein Trainer oder ein Co-Trainer nochmal eine andere Person ist in einem Leben eines Sportlers oder einer Sportlerin, der man vielleicht dann jetzt auch nicht alles komplett anvertraut und sich öffnet. Und gleichzeitig sind aber auch Spielerinnen, die einen langen Reha-Prozess haben, die dann sagen, hey, ich kann gerade nicht mehr oder ich völlig aufgelöst sind. Und dann freue ich mich umso mehr, wenn das Vertrauen besteht und Spielerinnen dann zu mir kommen und den Kontakt auch suchen, weil ich dann natürlich auch bestmöglich helfen kann. Dementsprechend helfe ich da super gerne und habe auch immer ein offenes Ohr, egal ob jetzt die Spielerin verletzt ist oder nicht. Einfach, weil ich weiß, wie es selber ist, Spielerin zu sein und mit welchen Problemen man dann doch auch auf dem Feld rumläuft oder auch im Leben Probleme hat, die man dann auch ins Training mit reinträgt. Ich glaube, da habe ich
vielleicht
noch
mal gleich zum Cheftrainer rennen will. Oder
genau,
so,
ja. Und ich glaube, da hat man immer einen großen Vorteil, wenn man selber Spielerin war und selber in so einer Situation schon mal war und dann vielleicht auch aus seinen eigenen persönlichen Erfahrungen was mitgeben kann.
Okay. Jetzt was anderes, wenn wir jetzt in der Regionalliga die Mannschaften anschauen, da gibt's ja einen Verein, der auch das Wappen trägt, das du mal getragen hast. Wie ist es so, wenn du die Frankfurter Mädels dann siehst oder den Staff oder ich sag's jetzt mal, ich sag's einfach mal, am nächsten Wochenende auch dahin fährst, ja, obwohl der Podcast erst später ausgestrahlt
dann
haben
wir wird. Schon da gewonnen.
Ja, genau. Wie ist es, wenn du jetzt wieder nach Frankfurt fährst?
Wir werden gewonnen haben.
Wir werden gewonnen. Ach, sehr gut. Sehr gut.
Futur 2.
Wahnsinn, das ist ja eine richtige Deutschstunde. Hat es auch Deutsch-LK?
Nein. Latein.
Schwäbisch-LK.
Latein.
Das auch.
So ist es.
Echt?
Mhm.
Du bist ja drauf.
Da bist du aber ja auch sehr eloquent in Latein.
Wir hatten ein Kollege von mir immer gesagt, eloquent und Epibrem. Macht, was ihr wollt damit.
Ja, genau.
Ja, um auf deine Frage zurückzukommen.
Genau.
Lassen wir das mal Frankfurt. Beiseite. Ja. Frankfurt, tatsächlich, wenn ich nach Frankfurt fahre oder die Skyline sehe, dann habe ich sehr viele Heimatgefühle, weil es einfach eine besondere Zeit war, weil ich viele Freunde dort habe, ein sehr tolles Umfeld mir aufgebaut habe, sodass ich mich immer mit Frankfurt sehr verbunden fühlen werde. Mhm. Und auch die Erfahrungen, die ich bei der Eintracht gesammelt habe, natürlich sehr wertvoll sind. Hm. Nichtsdestotrotz habe ich ja jetzt unser wunderschönes Logo auf der Brust und bin gleichzeitig auch sehr, sehr stolz, das tragen zu dürfen. Deswegen habe ich da jetzt keine Sehnsucht, wenn ich die Mannschaft von der Eintracht dort sehe, zu sagen, ich sehe mich da.
Okay, also du hast keine Frankfurt-Socken an oder so.
So, das kann ich sieht.
Eintracht-Fragen.
Naja, das Tattoo auf der Brust kann ich ja nicht wegrubbeln. Nein. Wahnsinn. Okay. Spaß beiseite.
Ich muss ganz froh sein, dass wir kein YouTube-Format sind.
Nee, habe ich nicht tatsächlich.
Okay, aber du freust dich immer wieder hinzufahren.
Sehr. Schön.
Was würdest du denn sagen in deiner jetzt Vergangenheit als aktive Spielerin? Was war denn der Trainer, der den meisten Influence auf dich hatte?
Boah, das ist super, super schwierig zu beantworten, weil jeder Trainer seine eigene Persönlichkeit hatte und jeder Trainer auch seine eigene Philosophie und damit auch die Art und Weise, wie er mit Spielerinnen umgegangen ist. Deswegen kann ich mich da jetzt gerade gar nicht so aus dem Fenster lehnen, sondern muss eher sagen, dass ich von jedem Trainer irgendwas mitgenommen habe, was besonders war und das jetzt auch versuche, bestmöglich einzubringen in meiner eigenen Trainerinnenkarriere, zu sagen, ich pick mir von jedem das raus, was mir gut gefallen hat. Und das, was mir vielleicht nicht so gut gefallen hat, versuche ich einfach zu vermeiden, was natürlich am Ende des Tages super schwierig ist. Ja. Hm. Aber nichtsdestotrotz kann ich mich da nicht auf einen Trainer festlegen.
Okay.
Sehr diplomatisch. Nein, aber ich glaube,
Frage beendet.
Kommt gut.
Ja.
Dann?
Dann du.
Dann ich. Ja, also war auf jeden Fall super, super spannend. Und auch wenn wir gefühlt nur von einem Highlight zum anderen gehüpft sind und wahrscheinlich den Podcast noch 2 Stunden machen könnten, super, super spannend. Und es ist wirklich, ich finde es beeindruckend. Das, was die Heike am Anfang schon gesagt hat, mit was für einer Lebensfreude du hierher kommst und auch strahlst. Und die und man dann sieht, was für Nackenschläge und du hinter dich gebracht hast. Und also es ist wirklich Chapeau, echt.
Vielen Dank.
Chapeau.
Also ich hab mir größte Mühe gegeben.
Wir haben auch ein kleines Grüßle aus der hessischen Heimat. Ich bin mal gespannt, ob du die Stimme erkennst oder ob du ihn überhaupt noch kennst. Ich lasse es mal kurz laufen.
Hi Theresa, Chris hier, einer deiner ehemaligen Trainer vom FFC Frankfurt. Ich freue mich total für dich, dass du weiterhin dem Frauenfußball zur Verfügung stehst und wünsche dir ganz, ganz viel Glück und viel Erfolg bei deiner neuen Aufgabe als Trainer oder Co-Trainerin beim VfB Stuttgart. Ich hoffe, dass man sich vielleicht irgendwann mal wieder auf dem Fußballplatz sieht. Liebe Grüße, tschüss.
So, Theresa.
Oh, jetzt kommt er nochmal. der will
Wahnsinn.
Halt doppelt gehört werden.
Mega cool. Vielen, vielen Dank erstmal, dass ihr das arrangiert habt. Mega stark. Ja, ganz besonderer Trainer. Hat mich in der Jugend begleitet. Ja. Hat die ersten Schritte mit mir zusammen im Frauenfußball gemacht. Dementsprechend bin ich da sehr, sehr dankbar dafür, dass er Teil der ganzen Reise war. Mhm.
Sitzt jetzt in Jena.
Sehr cool. Ja. Stark. Ja. Wie kamst du zu ihm jetzt?
Ja, wir kennen uns auch schon viele Jahre tatsächlich. Und ich habe so überlegt, wer könnte denn mir da irgendwelche Informationen stecken?
Mal einen Gruß schicken.
Und dann bin ich dann relativ schnell bei ihm gelandet.
Mega genau. Cool. Mhm. Also Chris, falls du es hörst, vielen, vielen Dank.
Ja, ich werde es ihm auf jeden Fall schicken. Und er muss es hören.
So ist es. Ja, also wie gesagt, Chapeau nochmal. Man kann jetzt nicht sagen, eine ganz tolle Geschichte, aber wirklich eine sehr, sehr beeindruckende Geschichte. Komme ich jetzt noch zu profaneren, einfacheren Sachen. Was macht denn die Theresa, wenn sie mal nicht auf dem Fußballplatz steht oder neben dem Fußballplatz oder in einem Podcast hockt oder irgendwelche Fragen beantwortet?
Von was redest du? Freizeit?
Ja, genau. Zumindest kennst du das Wort nicht.
Was ist Freizeit?
Ja, genau.
Tatsächlich versuche ich meine Freizeit, so gut es geht, mit meinen Freunden zu verplanen. Ich bin ein Kaffee-Enthusiast.
Ich liebe Kaffee.
Versuche da natürlich auch die koffeinfreie Variante zu wählen, um nicht einen Koffeinüberschuss zu haben. Und versuche trotzdem meine Freizeit auch mit Sportarten zu füllen. Sei es jetzt Wandern oder auch mal Windsurfen, wie ich eben schon mal gesagt habe, Radfahren, mal Inlineskaten. Also ich versuche sportlich sehr aktiv zu sein und meine Freizeit auch viel mit Sportarten zu verbringen und bin dann gerne in Cafés anzutreffen. Also ich sage nie nein zu einem guten Stück Kuchen und einem leckeren Kaffee. Das auf jeden Fall.
Das merken wir uns.
Und tatsächlich habe ich früher sehr, sehr gerne gebacken, was sich jetzt natürlich durch die wenige Freizeit so ein bisschen verflüchtigt hat.
Okay, also das heißt, wenn wir die nächste Aufnahme machen, dann bringst du uns einen Kuchen mit.
Sicher. Ihr dürft sogar einen Wunsch.
Herausragend. Da wird mir doch bestimmt irgendwas einfallen. Bestimmt.
Jetzt so aus dem Stegreif nicht?
Aus dem Stegreif. Ich habe früher immer gern Eierlikör-Torte gegessen.
Ui.
Aber ich esse auch, also für ich als Schwabe.
Es ist auch ein Krürde.
Ja, ist Träubleskuchen. Also ein Johannisbeerkuchen.
Mhm. Ja. Habe ich noch nie gebacken, aber es wäre eine Herausforderung.
Cool. Ja,
dann?
Tschakka. Der Pascal, der freut sich schon. Nee, herausragend. Ja, und irgendwie Kino, Bücher lesen oder so ist eher nicht so.
Kino gar nicht.
Gar nicht?
Nee.
Okay.
Bücher lese ich sehr gerne, aber dann auch nur abends und in der Freizeit jetzt eigentlich nicht.
In welche Richtung? So zum Einschlafen dann?
Ja, tatsächlich eher so in die philosophische Richtung, wo man dann auch noch was mitnehmen kann.
Okay, was hast du? Kant, Hegel, Nietzsche.
Abendlektüre.
Genau,
ganz
die.
Ganz entspannt. Genau.
Immer nur die kleinen gelben Reklamhefte.
Oh mein Gott.
Okay.
Nein, Spaß. Aber ich glaube, das kennt jeder, wovon ich ein Riesenfan bin. Die Kaffee am Rande der Welt-Serie zum Beispiel. Wo man auch sich selber ein bisschen reflektieren muss und
kennst
selber
das?
Ein bisschen aus dem Leben.
Das kennst du das?
Ja. Echt? Das hat nämlich der Häfi.
Oh.
Okay, Kaffee am Ende.
Am Rande.
Ich verwechsel das immer, das Restaurant am Ende der Galaxis von Douglas Adams, per Anhalter durch die Galaxis. Die bringe ich immer durcheinander, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen was anderes.
Ja.
genau. Ja, wenn du mal Urlaub machst, wo gehst du da gern hin? Außer
nach Fulda.
Außer nach Fulda, genau.
Ich reise sehr, sehr gerne. Das ist auch eine Sache, die ich für mich entdeckt habe nach meiner Sportlerkarriere, weil man dann ja plötzlich auch mal Urlaub nehmen kann, wann man will und auch Zeit einplanen, wie man will.
Ja.
Und dementsprechend hatte ich schon sehr, sehr schöne Urlaube jetzt in Thailand, letztes Jahr in Sri Lanka, was wahnsinnig besonders war.
Okay.
Da bin ich 3 Wochen alleine gereist, was
Backpacker.
Sehr wertvoll war für mich, genau.
Cool.
Und dementsprechend freue ich mich auf alle weiteren Länder, die noch im Osten kommen, aber zum Beispiel auch Kanada, was mich sehr interessiert.
Okay.
Und bin da sehr, sehr offen, in andere Kulturen einzutauchen. Nicht das klassische 0815-Hotelleben, sondern wirklich einzutauchen in die Kultur, zu erkennen, wie die Leute dort leben, wie das Umfeld dort so ist. Und ich bin da fest von überzeugt, dass man aus jeder Situation auch da immer wieder was mitnehmen kann. Ja. Und wenn es das Privileg ist, was man erkennt, was man hier in Deutschland hat.
Ja, Schön, schön. Hast du schon einen Plan für nächstes Jahr?
Nee, tatsächlich noch nicht. Nepal vielleicht.
Oh. Nepal? Okay. Okay, das ist relativ hoch.
Spannend.
Höhentrainingslager dann.
Höhentrainingslager, ja.
Ich weiß nicht, ob das Budget schon hergibt. Oder? Mannschaft mal nach Nepal reisen. Hm? Ja. Wer weiß.
Aber dann auch mit Podcast. So wie es die Männer machen.
So wie es die Männer machen.
Ja, genau. Ja. Die nehmen eine SDR mit, die Frauen nehmen uns mit.
Ja. Ja,
kommt wichtig und richtig.
Ja. Kommt
da sollte man nicht sparen.
Ja? So, genau. Genau.
Das schneiden wir jetzt nicht raus.
Nein, genau, genau. Herr Werle, übernehmen Sie. Ja, ansonsten beim Fußball, Favorite Club, also außer dem VfB bei den Männern?
Nee, kann ich leider. Ich bin kein Fan mehr in der Form, außer dass ich Sympathien habe mit dem einen oder anderen Club, aber die möchte ich hier nicht nennen.
Okay.
Okay, wir können es auch rausschneiden.
Es sind auf jeden Fall blau und weiße Farben.
Oha.
Und so beginnt auch deren Lied.
Oh.
Also könnt ihr ja jetzt mal recherchieren, was es da so gibt auf dem Markt. Welche Fangesänge.
Okay. Oh. Also blau-weiß fehlt mir bloß hier in Nordbaden.
Ruhrpott.
Ist schon nah dran.
Ah, Schalke.
Ey, das ist Wahnsinn. Wahnsinn, man könnte meinen, ihr kennt euch beim Fußball aus.
Da bin ich aber auch Kummer gewöhnt gerade.
Ja. Deswegen habe ich mich nicht getraut, den Namen zu nennen. Aber wie gesagt, ich bin Sympathisantin von Schalke 04. Aber jetzt auch kein Riesenfan, dass ich dahin tingel.
Ein sehr, sehr guter Freund von mir, mit dem war ich letzte Woche auch kurz zusammen. Der ist auch ganz großer Schalke-Fan und ich habe ihm dann irgendwann mal gesagt, sag mal, kann man da auch noch was anderes machen, außer dass irgendwelche Sänger in diese Schalke-Arena kommen? Da hat er mich verhauen.
Zu Recht.
Ja, schon bitter.
Ja. Ich habe in der Tat bevor die abgestiegen sind, habe ich mir als Solidaritätsbekundung mit meinem Kumpel zusammen ein Schalke-Trikot gekauft. Also das ist,
also übertreiben muss man jetzt auch nicht gerade, aber
ist mit Celtics das einzige Nicht-VfB-Trikot, das ich zu Hause habe.
Okay. Da hast du eine echt gute Wahl getroffen, muss ich sagen. Chapeau. Ja.
Also nächstes Mal.
Bist du im Sympathie-Level gestiegen auf jeden
Fall. Danke. Jetzt habe ich lange dran gearbeitet.
Ich könnte jetzt auch so eine Story erfinden. Aber
nein, stimmt.
Ich habe ein RB-Trikot zu Hause. Entschuldigung.
Okay, das ist sympathiemäßig jetzt schwierig, Heike.
So.
Aber ich liebe dich trotzdem.
Von dem Wolfsburg-Trikot will ich jetzt nicht noch erzählen.
Okay, change subject. Was für Ziele hast du noch in deiner Zukunft? Wie würdest du die definieren?
Das ist eine sehr hochgegriffene Frage tatsächlich. Ja. Da müsste ich jetzt ganz tief graben, um die auch bestmöglich beantworten zu können. Ich glaube, zu dem aktuellen Zeitpunkt will ich mich einfach bestmöglich hier auf meinem Weg einbringen, in der Mannschaft einbringen, so viele Erfahrungen wie möglich in dem Traineramt sammeln, um mich auch weiterzuentwickeln, mich in der Persönlichkeit weiterzuentwickeln, aber auch in diesem Gebiet weiterzuentwickeln. Und mein Ziel ist es einfach, übergeordnet, mir selber immer treu zu bleiben und mein Umfeld auch so zu bereichern, wie ich es mir wünsche, dass mein Umfeld mich bereichert. Und dementsprechend gebe ich mir da jeden Tag größtmögliche Mühe und versuche auch da immer wieder den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und mich an den großen und kleinen Highlights des Alltags festzuhalten.
Wow.
Eigentlich müssten wir jetzt aufhören, aber.
Ja, also das
Wort zum Sonntag.
Konservieren, ja, also. Was ich mit meiner profanen Frage dann doch für tolle Bilder gezeichnet bekomme.
Zeichnen ist schlecht, das kann ich nicht.
Aber verbal.
Ja, ich versuch's.
Heike.
Ja, ich überlege jetzt gerade, wie wir in das Thema reingehen, oder was ist das Thema? So viel aktive Zeit hattest du ja jetzt leider nicht im Bundesliga-Business. Nichtsdestotrotz, wer war denn in der Kabine damals deine liebste Nebensitzerin? Kannst du dich da noch dran erinnern oder ist das zu lange her?
Es war damals, ich muss gerade echt überlegen, dass ich hier keine Spielerin bevorzuge oder benachteilige. Ich glaube,
ja, das sagen wir überhaupt, kannst du dich an...
Es war Anke Preuß tatsächlich, okay. In Frankfurt Zeiten.
Torhüterin,
genau, ich, ja. Torhüterin. Wir hatten eine wahnsinnig schöne Zeit im Sommer. Wahnsinnig turbulente Zeit, weil sie zu dem gleichen Zeitpunkt verletzt war wie ich und wir hatten die Zeit unseres Lebens. Okay. Und dementsprechend, und unsere Freundschaft fing natürlich in der Kabine an. Aha. Deswegen war das die Spielerin, die für mich am wertvollsten war zu der Zeit.
Und wenn du jetzt aus dem allgemeinen Leben oder wie soll ich sagen, dir wünschen könntest, neben wem würdest du mal gerne gesessen haben oder? Also unabhängig jetzt vom Fußballbusiness oder so, einfach
wen ich
mal,
gern mal. Also Übergeordnete, wen ich gerne mal treffen wollen würde. Auch das ist eine sehr schwierige Frage. Ich möchte jetzt nicht abschweifen in das Philosophische, aber ich muss es tun, weil mir als erstes einfällt, dass ich gerne mal mein 80-jähriges Ich treffen würde.
Ah, okay. Mhm.
Um über das Leben zu sprechen und zu überlegen oder zu mich darüber zu unterhalten, welcher Weg der richtige war und welcher nicht und welche Anekdoten man dann gemeinsam auskramt. Also ich glaube, es wäre mein 80-jähriges Ich tatsächlich. Da ich, natürlich gibt es wahnsinnig tolle Persönlichkeiten auf der Welt, unbedingt, die auch alle sehr, sehr bereichernd sind und von denen man sehr viel mitnehmen kann, weil sie einfach inspirieren. Aber mir fällt jetzt aus dem Stegreif keiner ein, wo ich sage, boah, das ist... wäre jemand ganz, ganz Besonderes, den ich unbedingt mal treffen wollen würde.
Aber das ist eine sehr spannende Antwort.
Außer, dass ich, kann ich jetzt noch geben, die Antwort, außer, dass ich früher als Kind Günther ja auch wahnsinnig toll fand. Heute finde ich ihn auch noch gut. Also, guter Moderator tatsächlich.
Okay, ja.
Ja, und sehr schlau, sehr belesen.
Kluger gut, der muss ja nur immer ablesen von seinem.
Ja, aber ich glaube, unabhängig Bildschirm. Davon, dass es abliest, also da gibt es Leute, denen ich das weniger abnehmen, dass sie gewisse Sachen einfach wissen.
Das stimmt.
Ja.
Das stimmt.
Ja. Und dann haben wir noch? Unser Spiel Weiß-Rot.
Das kennst du auch.
Das kenne ich natürlich.
Das kennst du natürlich. In- und auswendig.
Sicher.
Können wir direkt reinstarten. Weiß oder Rot?
Rot.
Blau ist nicht dabei.
Schade. Das hätte ich jetzt lieber genommen.
Spielerin oder Trainerin?
Spielerin.
Pommes oder Pizza?
Pommes. Mein absolutes Favorite-Gericht, Pommes.
Pommes?
Ah, echt?
Okay. Tatsächlich.
Okay, also wenn man dich mal bestechen will, dann...
Ich glaube,
Pommes
beim PSV ganz gut auch, gell? Oder? Habe ich mal gehört.
Portion, ja. Also kriegst du von uns.
Super.
Bringen wir dir.
Also Kuchen und dann Pommes oder anders.
Perfekt. Ja.
Genau, Deal.
Adler oder Krokodil?
Adler, weil er auch im Bundesadler erhalten ist.
Neckar oder Main?
Das sind tatsächlich sehr gemeine Fragen, muss ich sagen. Wir bringen mich hier gerade ein bisschen in Bredouille. Da ich aber mehr Zeit bisher am Main verbracht habe als am Neckar, sage ich Main.
Kann ich gut nachvollziehen. Sommer oder Winter, ganz eins.
Sommer.
Okay. Bier oder Appleboy?
Appleboy.
Und die Fragen aller Fragen? Also vor deiner natürlich?
Vor meiner, ja.
Nutella mit oder ohne Butter?
Auf jeden Fall ohne Butter.
Okay,
und meine Frage aller Fragen, Spätzle oder Maultaschen?
Maultaschen.
Ja?
Wahnsinn, was seid ihr? Favorit?
Spätzle.
Tal, oh, Spätzle und Spätzle mit Soße.
Maultaschen. Dann kommen wir der Netze.
Heißt der Spaß. Ich wurde groß mit Spätzle.
Ich wurde groß
und Soße.
Mit Spätzle und Soße. Aber bin ich, also ich bin schon ein paar Halbmarathon gelaufen. Da gibt's nichts Besseres danach als Maultaschen.
Ah, okay.
Überragend.
Das ist herausragend.
Herzlichen Glückwunsch zu deinen Marathonis.
Halbmarathonis.
Halb. Also wenn du alle zusammen nimmst, sind es ja auch.
Sind es mehrere. Ja, genau.
Sind wir nicht so.
Ja. Da war ich aber noch viel jünger.
Ja.
Das musst du jetzt nicht schmälern. Halbmarathon ist schon stark.
Ja, ich fand's, also ich war danach schwach.
Aber schwach wegen der Maultaschen.
Ja, das stimmt. Okay. Ja, sind wir schon am Ende angelangt, einer wirklich, also wenn ich ein Ranking machen würde, nichts gegen den anderen, aber schon ganz weit oben, weil es wirklich spannend und weil du einfach so based bist und so reflektiert und Wahnsinn, oder?
Ja, weil sie ist ja noch nicht 50, gell? Sag mal, nee,
ja, genau. Ja, ja,
ihr müsst aufpassen, man hört mich nicht mehr, wenn ich unterm Tisch liege.
Ja, das wird man vielleicht.
Ich schäme mich
sehen.
Fast für mich selber.
Nein, überhaupt nicht. Das ist schade.
Nee, danke für diese Komplimente. Es freut mich wirklich sehr. auch danke, dass ich mit euch hier am Tisch sitzen darf und mit euch so einen coolen Podcast aufnehmen darf.
Wir freuen uns immer, wenn wir so spannende Gesprächspartner hier bekommen. So ist es.
Und damit wir das alles machen können und auch finanzieren können, Pascal.
Kommt nicht erstmal in die Playlist?
Stimmt. Okay. Playlist.
Oh, aber nicht blau und weiß oder sowas.
Was für ein Lied du, das Steigerlied oder keine Ahnung, was für ein Lied würdest du auf unsere Playlist gerne setzen wollen?
Das ist eine schwierige Frage, da ich da gar nicht so drin bin im Musikbusiness.
Aber du.
Ich höre aber aktuell sehr gerne das Lied Stargazing.
Okay.
Das könnt ihr gerne mit aufnehmen. Ich weiß aber nicht, ob das eher motivierend ist für vor dem Spiel oder eher nach dem Spiel, um ein bisschen runterzufahren. Ja, das ist eher eine Colts, wollte ich schon sagen, eine leichtere Version, eine ruhigere.
Okay, ja, das ist ja erstmal für unsere Playlist für die Brustringfrauen, also nicht fürs Spiel. Da musste ich dann in der Tat, an wen muss man sich da wenden?
Mich?
An Pascal, genau. Ja, und jetzt, wenn du jetzt schon was gesagt hast, mich. Pascal, dann erklär doch mal, wie können wir uns über Wasser halten? Wie können wir uns am Leben halten?
Würde mich auch mal interessieren.
Also erstmal ganz großes Dankeschön an Vazila, an Claudi, an Lennart und an Stefan fürs Patreon unterstützen, fürs finanziell unterstützen auf einer Plattform, wo man uns monatlich unterstützen kann. Und wenn ihr euch denkt, hey, ich habe echt Bock, euch finanziell unterstützen, ihr macht richtig gute Arbeit, finde ich super, was ihr macht, könnt ihr gerne auch machen. Also 3 Euro, 5 Euro oder 10 Euro, je nachdem, wie viel Geld ihr gerade übrig habt. Also nur, wenn ihr wollt natürlich. Und wenn ihr gerade eh schon dabei seid und vielleicht hier auf brustringfrauen.de, auf www.brustringfrauen.de, da findet ihr unsere ganzen Verlinkungen, findet ihr auch unsere Merch-Shops, 2 Stück. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Haben wir richtig coole Sachen.
Ganz tolle Sachen, ja. Die Heike kann heute nicht als Model auffahren mit ihrem schönen blauen Hoodie.
Unter anderem gibt es Tassen.
Genau.
Richtig,
Beresa.
Es gibt Tassen. Ja. Und man kann sich da komplett einkleiden.
Lieblingstassen. Neue Lieblingstassen gibt es da.
Richtig. Und natürlich kann man sich, wie gesagt, komplett einkleiden. Ihr könnt richtig euch austoben. Und ja, die haben echt gute Qualität und es unterstützt uns auch.
Perfekt, Heike.
So, dann sagen wir für heute.
Na, stopp.
Stopp.
Fanclub.
Um Gottes Willen. Was vergessen.
Genau.
Wir sagen noch nicht Tschüss.
Erzähl mal, Danny, Fanclub.
Wir sagen noch nicht Tschüss.
Ja, wir haben einen Fanclub gegründet, nämlich der sich ausschließlich um die Belange der VfB-Frauen kümmert. Und da kann jeder Mitglied werden. Auch Trainer können Mitglied werden.
Fan von seiner eigenen Mannschaft im offiziellen Sinne sein?
Ja.
Von wem denn sonst? Unglaublich gerne.
Von wem denn sonst?
Genau.
Nicht von der eigenen Mannschaft.
Da kann man nämlich auch eine Mitgliedschaft erwerben. Kostet fast kein Geld. Und wir organisieren...
Also das darf ich vielleicht schon mal droppen an der Stelle.
Drop it.
Wir planen, also besser gesagt das Fanprojekt in Stuttgart, das sagt ja vielleicht auch dem einen oder anderen was. Eine soziale Einrichtung, die sich auch mit ganzen Fanbelangen bundesweit etc. befasst. Und in Kooperation mit dem Fanprojekt planen wir tatsächlich für die Rückrunde eine größere Auswärtsfahrt. Das kann ja jeder schon mal sich in den Kalender notieren. Das wird vermutlich am 6.4. nach München sein. Und da freuen wir uns, wenn da ein großer Bus zustande kommt, mit dem wir da dann die Frauen unterstützen werden können.
Genau. Und wir haben noch ganz viele, ganz tolle Sachen in Planung. Eine Neujahrsfeier.
Verordnen wir nicht.
Okay. Also ganz viele, ganz tolle Sachen und freuen uns auf neue Mitglieder. Mhm. Und ihr könnt die Mitgliedsunterlagen runterladen auf Pascal?
www.ofc-brustringfrauen.de.
Genau.
So.
Leicht zu merken.
So ist es. Wir sind nämlich auf
OFC. Wir können das auch gleich online machen, gleich hier.
Genau. Nachher. Kriegen wir hin.
Du bist auch noch kein Mitglied im Hintergrund.
Heike.
Ja, dann sagen wir Tschüss miteinander. Vielen Dank fürs Anhören. Wir freuen uns über jedwedes Feedback. auf unseren Kanälen und natürlich auch persönlich. Ihr trefft uns bei den meisten aller VfB-Frauenheimspiele. Kommt gern mit uns in den Austausch. Lasst auch auf Spotify, wollte gerade sagen, einen Daumen hoch, aber da gibt es ja Sterne zu vergeben. Davon glaube ich 5. Und empfehlt unsere Folgen gerne weiter, wenn sie euch hoffentlich gefallen haben. Wir hören uns und sagen für heute ciao und bis zum nächsten Mal.
Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Ciao.